Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Schweizer Franken bewegt sich aktuell in die erwünschte Richtung. Er schwächt sich ab. Der FC Basel bekommt einen neuen Präsidenten. Die engagierte Mäzenin Gigi Öri zieht sich zurück. Portugal ist auf dem richtigen Weg. IWF, EU und Europäische Zentralbank anerkennen die Sanierungsschritte. Die Alpenwelt lässt sich bejodeln und auch bejazzen. In Altdorf ist Alpentöne-Festival mit Musikern von Slowenien bis Savoyen. Und um 13 Uhr Wendepunkte. Heute, der 1. September 1939, Generalmobilmachung in der Schweiz, ein Tag, der die Schweiz und die Welt verändert hat. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
An den Devisenmärkten hat sich der Schweizer Franken gegenüber dem Euro und dem Dollar wieder abgeschwächt. Im Moment kostet der Euro 1 Franken 09,78. Der Dollar ist aktuell 77,14 Rappen wert, deutlich mehr als im Morgenhandel. Am Mittwoch hatte die Nationalbank weitere Maßnahmen gegen den überbewerteten Franken angekündigt. Die kräftige Ausweitung der Geldmenge und die Nullzinspolitik scheinen nun Wirkung zu zeigen. Auch die Aktienmärkte erholen sich. Der Schweizer Leitindex SMI liegt derzeit bei 5.241 Punkten. Das ist ein Plus von 4,1%, wie Thomson Reuters mitteilt. An der Spitze des Fußballclubs Basel kommt es zu einem Wechsel. Präsidentin Gigi Öri hat auf Ende Jahr ihren Rücktritt bekannt gegeben. Ihre Nachfolge soll Vizepräsident Bernhard Häusler antreten. Er hat seit 2 Jahren die operative Leitung des FC Basel. Milliardärsgattin und Mäzenin Öri engagiert sich seit 12 Jahren beim FC Basel, seit 5 Jahren als Präsidentin. Nach Angaben des FC Basel übernimmt Bernhard Häusler ihr gesamtes Aktienpaket von 90%. Im Tötungsdelikt Lucy im Kanton Aargau liegt der Strafantrag vor. Die Staatsanwaltschaft verlangt, dass der geständige Täter wegen Mordes verurteilt wird. Dafür soll er eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten und anschließend bis ans Lebensende verwahrt werden. Der Angeklagte hatte im März 2009 das damals 16-jährige Westschweizer Opiermädchen unter einem Vorwand in seine Wohnung bei Baden gelockt und dort getötet. Der Zahnimplantatehersteller Nobel Biocare hat im ersten Halbjahr 37 Millionen Franken Gewinn gemacht. Vor einem Jahr war er mehr als doppelt so hoch gewesen. Nun führt Nobel Biocare den Gewinnrückgang unter anderem auf den schwachen Dollar zurück, denn 1/3 des Umsatzes macht das Unternehmen in Nordamerika. Der Umsatz blieb mit 364 Millionen Franken praktisch gleich wie im Jahr zuvor. Portugal erhält in einem Prüfbericht von IWF, EU und Europäischem Zentralbank gute Noten für seine bisherigen Sanierungsmaßnahmen. Trotzdem will das hochverschuldete Land weitere Maßnahmen zum Schuldenabbau vorziehen. So sollen Renten, Löhne und das Arbeitslosengeld noch dieses Jahr weiter gekürzt und die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas erhöht werden. Das gab der liberal-konservative Regierungschef Coelho bekannt. Die Sparmaßnahmen sind Voraussetzung für die 2. Tranche des Rettungspaketes von insgesamt 78 Milliarden Euro. Frankreichs Wirtschaft hat im 2. Quartal des Jahres stagniert. Das Bruttoinlandprodukt sei nicht mehr gewachsen, teilte das Nationale Statistikamt mit. Insbesondere der Privatkonsum habe stark abgenommen. Für Frankreich kommt die Stagnation zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft im Euroraum muss ihr Budgetdefizit bis 2013 deutlich reduzieren. Im Kampf gegen die Schulden- und Wirtschaftskrise in Italien hat Ministerpräsident Berlusconi für heute Abend eine Sondersitzung des Kabinetts angesetzt. Laut italienischen Medien sollen dort drastische Reformen und Einsparungen beschlossen werden. Das Treffen wäre eigentlich erst für nächste Woche geplant gewesen. Berlusconi hatte erst kürzlich den Sparkurs verschärft. Er will bereits 2013 ein ausgeglichenes Budget erreichen und dies in der Verfassung verankern. Italiens Staatsschuld beträgt rund 1.900 Milliarden Euro. Die frühere ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko muss in Untersuchungshaft bleiben. Das Berufungsgericht in Kiew hat ein Gesuch abgelehnt, sie aus der Haft zu entlassen, wie eine Richterin bestätigte. Ein Gericht hatte die Untersuchungshaft vor einer Woche angeordnet, weil Timoschenko im Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen die Gerichtsordnung verstoßen habe. In diesem Prozess geht es um ein Gasabkommen mit Russland, bei dessen Abschluss sie ihre Kompetenzen überschritten haben soll.
12.35 Uhr. Was war das für eine Woche, wird man sich rund um den Globus sagen, wenn heute Nacht die letzte Aktie gehandelt, der letzte Kurs notiert, die letzte Börse geschlossen ist. Was war das für eine Woche? Thema der nächsten Minuten. Und Themen des Tages: beim FC Basel zieht sich Gigi Öri als Präsidentin zurück und auch als Mäzenin. In Syrien erfährt Präsident Assad offenbar Widerstand aus den eigenen Reihen. Und vor 50 Jahren wurde ganz Berlin mit Stacheldraht und Mauer in zwei Teile getrennt, auf komplizierte Weise auch der von West und Ost benutzte Bahnhof Friedrichstraße. Es war der Kalte Krieg, nach dem heißen, dem Zweiten Weltkrieg. In diese sogenannte Aktivdienstzeit blenden wir in der Reihe Wendepunkte zurück. In Originalberichten zur Generalmobilmachung in der Schweiz, die der Bundesrat am 1. September 1939 angeordnet hatte. Wendepunkt um 1, jetzt Wetter und Verkehr.
Das Wetter heute, es ist in der ganzen Schweiz meist freundlich, zeitweise ziehen dichte Wolken vorbei. Im Norden und in den Alpen kann es örtlich kurz regnen. Es ist sommerlich warm mit 24 bis 28 Grad. Morgen Samstag scheint trotz Wolkenfeldern überwiegend die Sonne, in den Bergen kann es örtlich regnen. Am Sonntag ist es dann vor allem in der Deutschschweiz noch lange sonnig, dann wird es aus Westen zunehmend gewitterhaft, es bleibt aber warm mit rund 26 Grad. Verkehrsinfo deres von 12.37 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden, 6 Kilometer Stau und eine Wartezeit von 1,5 Stunden. Es wird empfohlen, via A13 San Bernardino zu reisen. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Stans Staats und Stans Nord Stau wegen eines Unfalls. Und in der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist stockender Verkehr.
Der Wechsel an der Spitze des FC Basel ist für den Club ein schwerer Schlag. Mit Gigi Öri verliert der FCB nicht nur eine Präsidentin mit Herzblut, sondern auch eine Präsidentin, die dem Club mit ihrem Geld einen finanziellen Rückhalt sicherte. Rachel Mürit ging der Frage nach, wie der FC Basel unter diesen Vorzeichen nun weiterfahren will.
Gigi Öri war der Rücktrittsentscheid nicht leicht gefallen, aber sie ist sich sicher, dass der FCB in nächster Zeit nicht darben muss.
Der FCB ist in diesem Jahr natürlich mit der direkten Champions-League-Teilnahme und damit verbundenen finanziellen Einnahmen recht gut situiert. Und ich glaube, das gibt ein gutes Polster für meine Nachfolger, das weiterzumachen. Und die Crew ist fantastisch, die hat es in den letzten Jahren schon gemacht, also die haben mein vollstes Vertrauen.
Auch Vizepräsident Bernhard Häusler hat keine Angst vor der unmittelbaren Zukunft.
Wir geben uns auch Zeit. Wir haben eine gewisse Zeit, weil der FC Basel in den letzten Jahren auch Gewinne erwirtschaftet hat, also über gewisse Reserven verfügt. Wir werden nicht am 1. Januar Geld brauchen, um den Betrieb fortzuführen, aber wir werden mittelfristig ein solches Konzept brauchen, um die relativ aggressive Vorwärtsstrategie, die wir gefahren haben, die uns auch die Erfolge gebracht hat, fortzusetzen.
Aber für Häusler ist auch klar, dass die Finanzierung des Clubs ohne Gigi Öri eine große Herausforderung ist.
Ich bin nicht eine Präsidentin oder ein Präsident, der eigene Mittel in den Club schießt oder schießen kann. Ich werde aber genau mich darum bemühen, Trägerschaften, Personen zu gewinnen für den FC Basel, die uns eine vergleichbare Sicherheit bieten, wie sie Gigi Öri uns in der Vergangenheit geboten hat.
Konkreter will Häusler momentan nicht werden. Man werde die Sache aber offensiv angehen. Mit dem Rücktritt von Gigi Öri geht auch das Aktienpaket der FC Basel Holding AG von rund 90% auf Bernhard Häusler über. Das Geld soll allfällige Verluste des Profibetriebs decken, wird also nicht verkauft. Über die genaue Summe des Aktienpakets wollte jedoch niemand etwas sagen. Klar ist, dass der FC Basel finanziell auf gesunden Füßen steht. Aber dass es in Jahren ohne sportlichen Erfolg nicht mehr so einfach sein wird, das Loch zu stopfen. Präsidentin Gigi Öri hatte dem Club in Vergangenheit mehrmals unter die Arme greifen müssen.
Das ist richtig und das habe ich auch sehr gern getan. Aber die Kehrseite der Medaille war natürlich die, dass alle gesagt haben, ja, das ist ein Milliardenclub, da spielt es überhaupt keine Rolle. Frau Öri hat ja die Butter da schon rein, was nie der Fall war. Also wenn da kursieren Zahlen, von denen kann auch ich nur träumen. Also es ist völlig, völlig irrsinnig. Aber Sie haben sicher recht, das wird eine Herausforderung sein. Aber ich bin überzeugt, es gibt Leute, wenn die nicht mehr sagen können, ja, die Öri zahlt ja, dass die dann bereit sind, den FCB auch zu unterstützen.
Mit der direkten Qualifikation für die Champions League und dem finanziellen Polster hat der FC Basel eine gute finanzielle Ausgangslage. Der designierte Präsident Bernhard Häusler versicherte auf jeden Fall, dass auch nach dem Rücktritt von Gigi Öri die Fans keinen Ausverkauf der Spitzenspieler befürchten müssen.
Hinter uns liegen die turbulentesten Börsenwochen der letzten Jahre. Aktienkurse, Schuldenpapiere und vor allem der Schweizer Franken fuhren Achterbahn. Die Telefonleitungen zwischen Nationalbanken und Regierungen glühten. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr hat sich nochmal auf diese Achterbahn gesetzt.
Knall auf Fall kommt es ab dem 1. August. Die Schweiz feiert festlich, US-Politiker gratulieren sich gegenseitig zur Beerdigung des Schuldenstreites. An der Börse das Gegenteil. Kursverlust an der Wall Street, dann in Europa, dann in Asien, überall. 1,10 Franken kostet der Euro, 77 Rappen der Dollar am 2. August. Ab jetzt wird telefoniert. Philipp Hildebrand nimmt den Hörer in die Hand, Direktor Nationalbank Schweiz. Er ruft beim Bundesrat an. Wir greifen ein, der Schweizer Franken ist zu stark.
Das hat dazu geführt, dass die aktuelle Situation eine Gefahr darstellt und entsprechend bestand Handlungsbedarf.
Maßnahme Nummer 1, die Welt mit Schweizer Franken schwemmen und nachher über alle Kanäle drohen, wir legen nach, wenn nötig. Wirkung bescheiden. Der Franken wird stärker und stärker. Auch in Europa wird wild herumtelefoniert wegen der Schuldenkrise. Jean-Claude Trichet verspricht, wir kaufen selber wieder Staatsanleihen.
I would not be surprised if before the end of this teleconference you would see something on the market.
Nach dem Telefon kaufte die EZB portugiesische, irische und dann italienische und spanische Staatsanleihen. Wirkung bescheiden. Weil gleichzeitig der EU-Kommissionspräsident zum Hörer greift. José Manuel Barroso kündigt einen Brief an die Regierungsspitzen der Euro-Länder. Der Europäische Krisenfonds müsse eventuell aufgestockt werden. Wirkung Nummer 1, große Verwirrung. Was heißt das nun? Alles noch viel schlimmer? Wirkung Nummer 2, die hochverschuldeten EU-Länder müssen noch tiefer in die Taschen greifen, um ihre Schulden abzustottern. Dann Wochenende und schon wieder ein Telefon. Barack Obama zur Ratingagentur Standard & Poor's. Armselig seien deren Rechenkünste. Hier geht es um Amerika.
This is the United States of America. No matter what some agency may say, we've always been and always will be a AAA country.
Wenn es nicht der Präsident der USA gewesen wäre, dann hätte er wohl noch ein viertes A-Wort angehängt. Die Finanzmärkte antworten mit ihren Instrumenten. Sie lassen die Kurse noch weiter abstürzen. Auf und ab, riesige Schwankungen, am Dienstag nach unten, am Mittwoch nach oben. Der Franken? Nahe bei 1:1 zum Euro. Der Bundesrat laviert.
Der Bundesrat tut nicht nichts. Ich nehme gerne die Gelegenheit, um das einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen.
Die Nationalbank doppelt nach, schwemmt den Markt noch einmal im großen Stil mit Schweizer Franken. Selbst Oberpolitiker Christoph Blocher, SVP, knickt nun ein, steht plötzlich hinter der Nationalbank.
Das ist fast wie ein Wirtschaftskrieg. Wie, wenn Sie einen Krieg führen, müssen Sie alle Mittel einsetzen und Sie müssen gewinnen.
Ende der Sommerpause. Zwischenbilanz nach 2 Wochen extremer Hektik. In der Schweiz, in Europa, weltweit. Der Franken ist wieder da, wo er am 2. August war. Auch die Börse hat ein Gleichgewicht gefunden. In der Schweiz bei -15%, in Europa bei -20%, in den USA bei -10%.
Charles Lieber. Die Schweizer Nationalbank hat die Zinsen praktisch auf Null gesenkt und die US-Notenbank hat angekündigt, sie wolle bis 2013 mit ihrer Tiefzinspolitik fortfahren. Die Zinswende ist damit sozusagen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Für die Pensionskassen bedeutet das Ungemach, denn mit rekordtiefen Zinsen können sie nur ungenügende Erträge erwirtschaften. Die zweite Säule droht so eher früher als später in Schieflage zu geraten. Barbara Wittmer.
Rund die Hälfte der angesparten versicherten Gelder legen Pensionskassen in Obligationen an. Diese festverzinslichen Wertpapiere gelten als sichere Anlagekategorie. Sie werfen einen fixen Zinssatz ab und werden am Ende der Laufzeit in aller Regel zurückbezahlt. Seit allerdings die Notenbanken die Geldschleusen geöffnet haben, sind die Zinsen rekordtief. Entsprechend wenig Ertrag werfen Obligationen ab. Ben Chips, emeritierter Professor und Sozialversicherungsspezialist.
Das bringt unter Umständen viele Pensionskassen in große Schwierigkeiten.
Denn die Verluste, die ihnen die Aktienmärkte bescheren, können sie mit den tiefen Zinsen nur ungenügend ausgleichen. Denn eigentlich sollten die Zinsen bei den Pensionskassen die Rolle eines dritten Beitragszahlers spielen. Neben den Beiträgen seitens der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten auch Zins und Zinseszins den Kapitalstock wachsen lassen. In den letzten Jahren funktionierte das aber nicht mehr richtig, sagt Martin Janssen, Professor für Finanzmarktökonomie an der Uni Zürich.
In den letzten rund 25 Jahren, da ist der Zins von 5% runtergekommen auf 1%.
Und weil nach den jüngsten Entscheiden der Notenbanken die Zinsen noch lange rekordtief bleiben werden, wird die Situation für Pensionskassen zusehends ungemütlich.
Das ganze System wird so tendenziell jedes Jahr um ein paar Prozentpunkte ausgehöhlt.
Auch Bernd Chips macht sich Sorgen, denn das Pensionskassensystem basiert nach wie vor auf der Annahme, dass sich mit Obligationen langfristig 4-5% verdienen lasse.
Aufgrund dieser Kapitalerträge wurden Leistungsversprechen geweckt, die man eigentlich nicht mehr erfüllen kann.
Wohl eher früher als später müsse deshalb das System der beruflichen Vorsorge den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, sagt Bernd Chips, über tiefere Renten oder höhere Beiträge.
Das bedeutet, dass man auch Rentner Anpassungsleistungen abnehmen muss oder dass die sogenannten Altersgutschriften, die Beiträge der Erwerbstätigen und der Arbeitgeber erhöht werden.
Beide Anpassungsvarianten bergen politischen Zündstoff. Aber auch Pensionskassenspezialist Martin Janssen erwartet schon bald schmerzhafte Anpassungen. Eine kleine Hoffnung hat er zwar noch.
Es gibt eine Hoffnung, dass das kompensiert wird über einen Boom an der Aktienbörse. Das kann man nie ausschließen, das kann man auch jetzt nicht ausschließen. Aber wenn die Aktien sich normal entwickeln, so wie man das eben erwartet, mit 3-4% Wachstum pro Jahr und die Zinsen tief bleiben, dann werden die Pensionskassen jedes Jahr um 2-3% ausgehöhlt.
Das System kann nur funktionieren, wenn die Erwerbstätigen mit ihren Beiträgen die Renten der Pensionierten subventionieren. Das widerspricht allerdings der Grundidee der beruflichen Vorsorge. Im Gegensatz zu AHV basieren Pensionskassen auf dem sogenannten Kapitaldeckungsverfahren. Jede und jeder spart für sich selber einen genügend großen Kapitalstock an und zehrt diesen dann nach und nach auf. Solange sich nun aber kaum noch Zinsen und Zinseszinsen erwirtschaften lassen, solange geht diese Rechnung nicht mehr auf.
In Syrien bahnt sich möglicherweise eine neue überraschende Entwicklung an. Präsident Assad kommt nun auch von Getreuen oder ehemaligen Getreuen unter Druck, erfährt Widerstand aus den eigenen Reihen. 41 Persönlichkeiten aus der politischen und intellektuellen Elite des Landes legen einen Plan vor für den Übergang Syriens zur Demokratie und sie verlangen ein Ende der blutigen Repression. Irene Meyer.
Demokratische nationale Initiative heißt das Dokument, das Syrien den Weg aus dem gegenwärtigen Desaster weisen soll. aufhorchen lässt die Identität der Verfasser. Es sind nicht pragmatische Dissidenten, die Syrien vor einem Bürgerkrieg retten wollen, sondern syrische Politiker, darunter Funktionäre der regierenden Baath-Partei und ehemalige Minister. Und es sind Geschäftsleute und Künstler. Das, was man in Syrien die Elite nennt. Neben der Armee und den Sicherheitskräften der zentrale Pfeiler, auf den sich das Regime von Bashar al-Assad stützt. Zwar gehören die 41 Unterzeichner nicht zum innersten Kreis der Macht, aber ihr Schritt könnte Assad ziemlich beunruhigen. Könnte, denn die arabischen Medien gehen mit dieser Nachricht aus Damaskus bislang sehr zurückhaltend um. Man scheint nicht recht zu wissen, wie sie einzuordnen ist. Sind es nun gravierende Risse in der Baath-Partei? Erodiert nun die Elite in Damaskus? Beginnt dem Regime der Boden wegzubrechen? Oder ist das alles weit übertrieben? Seit Monaten lässt sich keine Nachricht aus Syrien mehr seriös überprüfen, auch diese nicht. Die Namen der Initianten deuten darauf hin, dass unter ihnen Leute sind, die tatsächlich dem Regime in der Vergangenheit als Minister oder Parteikader gedient haben. Wie eng sie aber mit dem Regime in der letzten Zeit waren, ist nicht klar. In ihrer Initiative verlangen sie die Bildung einer Übergangsregierung aus Vertretern des Regimes und der Opposition und als Sofortmaßnahme sollen unter anderem die politischen Gefangenen freigelassen werden. Präsident Assad provoziert mit seiner brutalen Unterdrückung der Protestbewegung das Unbehagen seiner Gefolgsleute geradezu, je länger je mehr. Die Idee einer Einheitsregierung in Syrien als Rezept für einen möglichen Übergang in einen demokratischeren Staat wird auch von außen forciert, von der Türkei. Der türkische Außenminister Ahmet Davutoğlu soll bei seinem Besuch in Damaskus konkret vorgeschlagen haben, namhafte langjährige Dissidenten wie Michel Kilo und andere in die Regierung zu holen. Dieser Vorschlag hat allerdings zu heftigen Diskussionen in der Opposition geführt. Während Kilo skeptisch, aber nicht total ablehnend reagiert, sprechen andere Oppositionelle von einer inakzeptablen Einmischung von außen. Speziell die Türken sollten sich heraushalten, heißt es.
August 1961, Durchsage am Radio der DDR.
Auf Beschluss der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ist heute früh in Übereinstimmung mit den Staaten des Warschauer Vertrages an den Grenzen der DDR einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von Groß-Berlin eine solche Kontrolle eingeführt worden, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist.
Die Ankündigung an die DDR-Bürger, ihr bleibt hier, die Grenze zu Westdeutschland wird geschlossen. 28 Jahre lang trennte die Mauer danach die Stadt Berlin mittendurch. Das führte zu grotesken Situationen, etwa am zentralen Bahnhof Friedrichstraße. Der lag im Osten, Westberliner konnten bis Friedrichstraße fahren, Ostberliner auch. Das heißt, auch im Bahnhof musste eine Art Mauer her. Kasper Selg.
Ein Bahnhof, den Ostberliner und Westberliner benutzten, in dem aber die einen nicht zu den anderen hindurften. Frank Ebert hat die Geschichte dieses Bahnhofes dokumentiert.
Der war so geteilt, dass zwei Bahnsteige West-Berlin waren und einer Ost-Berlin. Und die Ost-Berliner da nicht weiter durften, der Zug fuhr auch da nicht weiter. Und die West-Berliner hier außen einreisen konnten.
Friedrichstraße war der Haupt-Ein- und Ausreisepunkt für Besucher aus dem Westen. Damit Ost-Berliner da nicht rauskamen, war die ganze Anlage mit massiven Trennwänden, Tunnels und Wachen in zwei verschiedene Bereiche geteilt, Mauern im Bahnhof. Außerhalb des Bahnhofs wurde ein zusätzliches Gebäude hingestellt, das Abfertigungsgebäude für Personen, die vom Osten in den Westen wollten. Das waren Westbesucher, die zurückgingen, und die wenigen DDR-Bürger, die eine Ausreisegenehmigung erhielten. Tränenpalast nannte man diesen Abfertigungspavillon.
Tränenpalast deshalb, weil hier wurden sozusagen die Brüder, Freunde, Eltern, Onkels, Tanten verabschiedet und das manchmal auch für immer. Also man musste manchmal nicht, sieht man sie jemals wieder.
Das galt schon für Westbesucher. Die Regelungen, welche ihnen den Besuch im Osten erlaubten, waren immer den Stimmungen der Ost-West-Konfrontationen ausgesetzt. Aber erst recht hart war die Trennung am Tränenpalast für DDR-Bürger, welche meist nach jahrelangem Warten und Entbehrungen zu einer Ausreisegenehmigung kamen. Die wussten genau, dass sie nicht wieder zurückkommen würden. Peter Rösch war einer von ihnen. Ich stand vor einigen Tagen mit ihm wieder vor dem Tränenpalast.
Wo ich hier rübergegangen bin, habe ich meine Freunde und vor allen Dingen meine Freundin und meine Familie sozusagen auf Lebenszeit verlassen. Und bin nur mit einem Koffer hier rübergelaufen und ich hatte Einreisesperre auf Lebenszeit.
Keine Rückreise möglich. Da überlegte man sich schon sehr genau, ob man wirklich raus wollte.
Es muss einem klar sein, dass man viele Leute für immer verlässt. Es ist so, als ob sie gestorben sind. Und das ist schon eine sehr krasse Entscheidung, ne?
Und wieso traf er sie dennoch?
Ich war schon ein paar Mal vorher im Gefängnis gewesen aus politischen Gründen und dann nochmal 10 Jahre Gefängnis. Das war mir zu viel.
Rösch war ein DDR-Bürger, der die Friedrichstraße, den Tränenpalast, zur legalen Ausreise nutzte. Man wollte ihn loswerden. Andere versuchten, die unmittelbare Nähe zur Freiheit zu nutzen, um zu fliehen. Manfred Migdal etwa.
Ich bin 1962 hier auf dem Bahnhof wegen Republikflucht verhaftet worden.
Migdal hatte sich mit einem Kollegen weiter draußen auf einem Abstellgleis in die Decke über der Toilette eines Bahnwagens hineingezwängt. Der Zug fuhr dann an die Friedrichstraße, Passagiere stiegen ein und kurz vor der Abfahrt, kurz bevor der Zug die paar hundert Meter in den Westen zurückgelegt haben sollte,
da haben sie nochmal alles ganz genau kontrolliert und Klappe aufgemacht und haben uns da raus hier zerrt, den Bahnhof lang geprügelt, runter in den Katakomben, da nochmal durchgeprügelt anständig, uns beschimpft als Verbrecher.
Und vor allem, sie wurden ins Gefängnis geworfen, Versuch der Republikflucht. Es waren wenige, denen die Flucht über den Bahnhof Friedrichstraße gelang. Viele versuchten, auf die abfahrenden Züge aufzuspringen, aufs Dach, zwischen die Waggons. Wo immer das gelang, wurde anschließend der Zugangsweg zusätzlich blockiert. Am Schluss war die Trennung praktisch perfekt. Die Mauer innerhalb eines Bahnhofs.
Alle 2 Jahre treffen sich in Altdorf Musikgruppen aus ganz Europa am Festival Alpentöne. Ihr Ziel, Musik zu machen, die etwas mit den Alpen zu tun hat. Das kann volkstümlich klingen, muss es aber nicht. Auch klassische oder jazzige Klänge sind zu hören. Ab heute Abend legen 25 Bands von Slowenien bis Frankreich los und lassen die Alpen klingen. Musikredaktorin Annelies Berger hat bei der Gruppe Franui aus dem Tirol näher hingehört.
Das Alpinen unserer Musik ist schon einmal allein dadurch gegeben, dass der Großteil unseres Ensembles seit 18 Jahren zusammenspielt und die meisten von uns aus einem kleinen Dorf auf 1400 Metern See kommen, namens Innerfilgraten in Osttirol, und dort natürlich die alpine Volksmusik sowas wie die Muttermilch für uns alle war.
Andreas Schett, Leiter der Musikgruppe Franui. Die meisten der 10 Musiker dieser Band sind früh aus dem engen Dorf weggezogen und haben eine klassische Musikausbildung gemacht. Trotzdem hat die Musik aus ihrem Alpendorf sie alle nicht losgelassen. Und irgendwann haben sie sich zusammengetan und haben angefangen, klassische Komponisten wie Franz Schubert oder Gustav Mahler mit ihrer Dorfmusik zu mixen. Zum Komponisten Mahler haben die Franoi-Musiker sowieso eine enge Beziehung.
Der Mahler hatte sein letztes Komponierhäuschen in Doblach, also in unserem Nachbarort. Und wenn man dort in dem Komponierhäuschen drinnen sitzt und dann auf dieses Doblacher Pfannhorn hinaufschaut, auf den Hausberg von uns, und diese grünen Matten sieht auf der gegenüberliegenden Talseite, und dann hört man den Beginn von der 9. Sinfonie, dann stimmt das für mich eigentlich genau zusammen. Das ist wie der Soundtrack zu diesem Blick.
Franui, die etwas andere klassische Volksmusikgruppe. Der Name des Ensembles ist ebenfalls alpin inspiriert.
Franui ist die Bezeichnung für eine ganz konkrete Almwiese. In Innerfilgraten, also einem kleinen Dorf in Osttirol, wo wir herkommen, da gibt es auf gut 2000 Metern diese Almwiese, die Franui heißt. Das ist, wie unschwer zu erkennen ist, für Hörer aus der Schweiz ein rätoromanisches Wort. Und bei uns gibt es sehr viele rätoromanische Flurbezeichnungen. Und uns hat einfach das Wort so gut gefallen als Klang, dass wir es als Bandname sofort gewählt haben, vor 18 Jahren.
Franui, diese Gruppe, die dieses Jahr zum ersten Mal in die Innerschweiz ans Festival Alpentöne kommt und da auch Schubert spielen wird. Allerdings eben nicht so, wie man das vom klassischen Konzertsaal gewohnt ist, sondern so, wie es nur klingen kann, wenn man die Ruhe der Alpen kennt und in die Musik einfließen lässt.
Es gibt von Franz Schubert ein wunderschönes Wiegenlied, das heißt »Du bist die Ruhe«. Und wenn man eine Aufnahme hört, dann schreit der Sänger meistens so, dass das Kind lang schon wieder in der kleinen Bettstatt stehen würde.
Er
Und tatsächlich, bei Franui klingt dieses Stück viel sanfter.
Punkt 1 in der Reihe Wendepunkte, der 1. September 1939, Generalmobilmachung in der Schweiz. Im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags, Karin Britsch.
An den Devisenmärkten hat sich der Schweizer Franken gegenüber dem Euro und dem Dollar wieder abgeschwächt. Im Moment kostet der Euro 1,0940 Franken, der Dollar 76,90 Rappen. Auch die Aktienmärkte erholen sich. Der Schweizer Leitindex SMI liegt derzeit bei 3,5% im Plus. Portugal erhält in einem Prüfbericht von IWF, EU und Europäischer Zentralbank gute Noten für seine bisherigen Sanierungsmaßnahmen. Trotzdem will das Land weitere Maßnahmen zum Schuldenabbau vorziehen. So sollen etwa Renten, Löhne und das Arbeitslosengeld weiter gekürzt werden. An der Spitze des Fußballclubs Basel kommt es zu einem Wechsel. Präsidentin Gigi Öri hat auf Ende Jahr ihren Rücktritt bekannt gegeben. Nachfolger soll Vizepräsident Bernhard Häusler werden. Er hat seit 2 Jahren die operative Leitung des FC Basel. Verkehrsinfo Deris von 13.01 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardstunnel Richtung Norden. Rund 6 Kilometer Stau und eine Wartezeit von 1,5 Stunden. Es wird empfohlen, via die A13 San Bernardino zu reisen. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Wollishofen und Talwil. In der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. Und in der Region Bern auf der A6 Richtung Thun zwischen Rubigen und Kiesen.
1939. In Rom stirbt Papst Pius XI. In London tagt eine Konferenz zur Lösung der Palästina-Frage. In New York feiert Charlie Chaplins Film Modern Times Premiere. Und am Morgen des 1. September überschreiten Truppen der deutschen Wehrmacht die polnische Grenze. Der Zweite Weltkrieg beginnt. In der Schweiz ordnet der Bundesrat noch am gleichen Tag die Generalmobilmachung an. Damit ändert sich das Leben der Menschen in der Schweiz auf einen Schlag. Bereits am Folgetag, am 2. September 1939, stehen tausende Männer als Soldaten im Dienst der Armee und werden auf ihre Aufgabe eingestimmt.
Offizier, Unteroffizier, Soldaten, in den letzten Wochen und Tagen haben die Länder, die unsere Nachbarn sind, aber auch andere Mobilmachungen durchgeführt. Gegenwärtig standen Millionen von Soldaten an ihren Grenzen aufmarschiert und das erfordert unsererseits von uns allen ganz gleich, wo wir standen, grösste Wachsamkeit. In diesem Sinn und Geist hat der Bundesrat in den letzten Tagen der Grenzschutz aufboten. Bereits werden die Grenzen von den Grenzschutzeinheiten bewacht. Weil in den letzten 2 Tagen der Konflikt sich zugespitzt hat und weil bereits gewaltsame Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind, hat der Bundesrat Kriegsmobilmachung verfügt.
Rund 450.000 Soldaten rückten insgesamt zum Aktivdienst ein. Dazu kommen rund 200.000 Hilfsdienstpflichtige. Auch gut 20.000 Frauen leisten mehrmonatige militärische Hilfsdienste.
Wir versuchen euch, die Schwurfinger der rechten Hand aufzuhalten und mir die Worte nachzusagen, ich schwöre es, ich schwöre es.
Nur 2 Tage nach der Generalmobilmachung in der Schweiz erklären die Westmächte Deutschland den Krieg. Die Schweiz ist damit umringt von Ländern, die im Krieg stehen. Der Schutz der Grenze ist erste Priorität. Hier die Reportage von Soldaten bei ihrem Einsatz.
Vom grauen Wasser, wo hier breit durchs Land fließt, stieg der Nebel hoch. Das gegenüberliegende Ufer liegt höchstens 70 bis 80 Meter von uns entfernt. Wir vermuten es mehr, als dass man es sieht. Und weiss, dass dort der Wald ist, wo wir müssen über. Man sieht ungefähr bis in die Flussmitte und dann ist es fertig. Rechts taucht der Fluss aus dem Nebel raus, rauscht an uns vorbei, links verschwindet er wieder im Nebel. Die Baumspitze sieht man am anderen Ufer, wo wie Zwergtannen aus der Nebelschicht rausschauen und sich vom blassen Himmel gegen den Horizont abheben. Der ganze Vorauszug ist jetzt im Waldstreifen. Der Führer schaut scharf über den Fluss, winkt 3-4 Mal zu sich, flüstert Befehle. Der Leutnant und 4 Mal retten aus dem Wäldli raus, ans Ufer, 2-3 Schritte über den steinigen Bord runter. Sie steigen ins Wasser und marschieren in den Fluss hinein. In voller Uniform, die Waffe quer über den Schultern, das Wasser geht nicht bis an Knie, jetzt bis an Gurt. Wohl, jetzt sieht man das andere Ufer. Schwach steigt es aus dem Nebelschleier raus. Und jetzt schwimmen die 5 Mal lautlos über den Fluss, werden von der Strömung mitgetragen und verschwinden aus dem Blick. Unterdessen werden hier das Schlauchboot bereit gemacht.
Grenadierkompanie bahnt der Infanterie der Weg durch Minenfelder, über Fluss und Hindernis. 3 Worte. Und doch bedeuten sie für einen Soldaten die Zusammenballung von Schwierigkeiten und Gefahren, versetzen der Soldaten Situationen, wo alle Technik nur noch Hilfsmittel ist, wo die besten Waffen nicht mehr nützen, wie die, wo die Waffen bedienen, die vorrücken, angreifen und stürmen, nicht ganze Männer sind. Mit einem unbeugsamen, eisernen Willen, mit einem Herz, das vor nichts mehr erklüpft, das noch in diesen Augenblicken fest und sicher schlägt, wie der Tod umgeht. Grenadierkompanie fand der Infanterie den Weg. Vom Augenblick, wo der Angriff befohlen ist, setzt sich jeder Grenadier, wie hinter ihm die alle anderen Soldaten, rücksichtslos ein. Er hat nur einen Gedanken: angreifen. Er hört nur einen Befehl, immer und immer wieder, ununterbrochen, im Rauschen vom Fluss, im Rauschen vom Wald, im Wind vom freien Feld. Vorwärts! Er setzt sich ganz ein, stürmt vorwärts, greift an, erfüllt seine Pflicht, bis andere ihn ablösen. Bis er mit seinem Leben sein Soldatenwort einlöst, wenn es sein muss.
Der Kampf fürs Vaterland bis zum Letzten wird zur Pflicht jedes Einzelnen erhoben. Und General Henri Guisan erinnert daran, was Schweizer sein bedeutet.
Soldaten unserer Heimat, am Tage, da das 650. Jahr des Eidgenössischen Bundes beginnt, ist es mir ein Bedürfnis, zu jedem Einzelnen von euch zu sprechen. Danken wir zuerst Gott, dass er uns all Jahrhunderte hindurch seinen Schutz angedeihen ließ. Die Jüngeren wachen an unseren Grenzen und auf unseren Bergen. Die Älteren haben ihren Beruf wieder aufgenommen, um unser tägliches Brot sicherzustellen. Jeder von euch, an welchem Posten er auch stehen möge, verteidigt die Heimat. An der Schwelle eines entscheidenden Jahres verpflichte ich euch auf die Parole: denkt und handelt als Schweizer. Als Schweizer denken heißt, unser schönes Land lieben, uns selbst treu bleiben und unserer überlieferten Freiheit, unserem vervielfältigen, aber geeinten Volke. Als Schweizer handeln heißt, seinem Lande dienen, in jedem Nachbarn den Menschen erblicken, auch im Fremden seine Überzeugung achten, mehr denn je. Die Tugend der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit üben, die überlieferte Qualität unserer Arbeit hochhalten. Schweizer bleiben, im wahren Sinne des Wortes, ist auch die einzige Möglichkeit, uns unter den Völkern zu halten. Nur so werden wir unsere Unabhängigkeit retten.
Propagandistisch begleitet wird dieser Kampf für die Unabhängigkeit durch die Abteilung Heer und Haus, die der Armeestab zur moralischen Aufrüstung der Truppe und zur armeefreundlichen Information der Bevölkerung schafft. Zum Beispiel mit diesem Bericht dreier Kanoniere von der Grenze an Weihnachten 1939.
Wir stehen hier auf dritter Höhe am Mikrofon. Zu meiner Rechten der Kanonier Nägeli von Gäs. Links von mir der Kanonier Bosshardt vom Spiecher. Ich selbst heiße Korporal Altherr und bin von Waldstadt. Zuerst der Potz möchte im Namen von allen in unserem Bataillon, allen denen, wo wir seit der Mobilmachung daheim haben müssen, guten Abend sagen und alle unsere Angehörigen recht herzlich grüßen lassen. Weil ich von uns dreien der einzige Verheiratet bin, steht es mir am ehesten an, schnell ein paar Wörter zu unseren Soldatenfrauen und unseren Kindern zu sagen. Hört, liebe Frauen, nicht nur mehr haben sie in diesen Tagen schwer. Auch ihr müsst jetzt viel Herz und Ohrenmächelig schlucken. Aber ich glaube, es ist gerade das. Wir hier in der Fronte tragen unsere Bodyringer, weil wir euch daheim wissen. Wir spüren, dass wir neben dem Rücken haben. Und ihr Frauen könnt sicher sehen, dass wir euch schützen werden bis zum Letzten. Und kann das nicht euch und uns weiters Mut und Kraft geben, wenn wir denken, dass ihr und wir alle die Opfer schließlich für ein freies, unabhängiges und schönes Vaterland bringen. Ich glaube wohl. Auch alle unsere Buben und Mädchen möchte ich grüßen lassen. Wie habt ihr mit euren Briefli, wo wir Soldaten an der Weihnacht in den Soldatenpäckchen gefunden haben, uns Freude gemacht? Da ist einmal so neben richtig Freude, Warns und Schuss gesehen. Da haben auch wir so recht deutlich gespürt, dass wir Schweizer alle, gross und klein, daheim und im Dienst, im Grunde genommen alle eine grosse Familie sind. Bis es wieder friedliche Zeiten geht, wenn wir für die Familie einstehen, in dem Sinne den Dienst tun und hoffen, wir können bald wieder beieinander sehen. So, jetzt wird euch der Kanonier Nägeli kurz erzählen, wie ein Dienstag bei uns ohne Gefahr aussieht. Komm an, Max.
Solange der Tag nur so kurz ist, haben wir erst um 6:30 Mittag wach. Aber dann sollten auch die Erbenwädchen gehen mit aufstehen. Sonst ruft dann der Feldwebel nicht auch gerne Erben laut. Gerade jetzt ist der 2 Stock Käse. Sonst ist er aber um und um recht. Nach dem Waschen, wo etwa bis jetzt bei dem kalten Wetter Schulung nicht lange hat, essen wir zu Morgen. Nachher gehen wir graben. Gerade an jeden ist ja nicht begeistert von dieser Arbeit. Aber sie ist da gleich noch Hand am Mittag. Während der Messe kommt dann noch das Töllste, Postverteilung. Etwa wird dann 2 an den Erben selzen, wenn der nebenzu 3 Päckchen überkommt und der selber nützt. Am Nachmittag gehen wir wieder graben. Um 4:30 rücken wir ein. Dann wird das Häs geputzt und eben neben ist den Hopfen lesen. Zum Glück macht der Hopfen nie so lang dran. Wädchen drüber runter gehen wir die Vesperen. Nachher ist der Ausgang. Dann pflegt man Kameradschaft, schreibt, lesen, denkt her und haben es manchmal hoch lustig. Um 9:30 gehen wir auf die Strausecke. Ich muss aufhören, mein Kamerad wird noch etwas Neues erzählen.
Ich glaube zwar, dass ihr schon wisst, dass wir uns hier im Dienst nicht zu beklagen haben. Das Essen zum Beispiel ist mehr als recht. Käsefladen, Blutwürst und Zuckerhut, Brot und Herdäpfelstock geht auch da. Seht man alle draussen graben, geht sogar das Käse-Neune, wo wir sonst morgen bekommen haben. Jetzt sagt, Kochetige geben sie alle Mühe. Und es wäre nicht recht, wenn man reklamieren würde. Das Verhältnis zwischen den Offizieren und uns Soldaten ist durchwegs ein gutes. Und wir freuen uns, dass es so ist. Etwa nehmen so gefreut, geht es auch überall. Und gerade für nichts haben wir den Rest ja auch nicht. Und wir haben für jede Kompanie eine geheizte Soldatenstube eingerichtet. Jetzt, an diesen langen, kalten Abend, sind sie wohl meistens eben vollgestopft. Aber man geht in der Land gerade ein bisschen warm. Nicht vergessen zu sagen, bitte, dass wir ab und zu mit den Leuten im Dorf, also mit den Eingeborenen, gut auskommen. Man kennt den bald den hintersten Knochen. Und die selben Stübli, wo man etwa ein bisschen am warmen Ofen hocken kann und das Käferli bekommt, sind gerne nicht Lützel vorhanden. Die Leute im Dorf, sie haben es eben auch ein, dass wir schliessen nicht zum Spass da sind. Das freut uns ab und zu und für das sind wir ihnen auch dankbar. Oha, ich muss aufhören. Profit wohl, alle miteinander.
Neben solch Zuversicht ausströmenden Berichten spielen auch Soldatenlieder und Militärmärsche eine große Rolle. Es wird ein eigentlicher Wettbewerb für neue Militärmusik durchgeführt.
Herr Loder, darf ich Sie als Initiant von dem Wettbewerb von Soldatenlieder und Militärmärsch fragen, wie Sie die Beurteilungen durchführen?
Beim Wettbewerb
haben wir gesucht, unser Repertoire an Soldatenlieder und Soldatenmärsch aufzufrischen und zu mehren. Es sind eigentlich 3 Wettbewerbe durchgeführt worden. Mit einem haben wir Soldatenliedertext gesucht und es sind aus allen 4 Sprachgebieten über 1000 Arbeiten eingegangen. Diese Texte sind in einem 2. Wettbewerb vertont worden. Heute wollen wir die 61 Militärmärsche, die von schweizerischen Berufskomponisten verfasst worden sind, von den Experten überprüfen. Über die Arbeit dieser Prüfungskommission oder Jury, wie man sagt, wird euch der Obmann, der Herr Hauptmann Richard, nähere Auskunft geben. Ich hoffe, dass wir aus den eingegangenen Arbeiten nicht nur eine wertvolle Auswahl von Soldatenliedern bieten können. Wir wollen auch unseren Militärmusikern eine gute Sammlung von Märschen verschaffen.
Für das sind wir Ihnen außerordentlich dankbar.
Hinter diesen Wettbewerben steckt eine ganz grosse schöpferische Arbeit. Ich danke darum allen Teilnehmern, aber auch den Herren Experten für ihre uneigennützige Tätigkeit, die sie ehrenamtlich im Dienst der Armee leisten.
Jetzt möchte ich noch ein paar Fragen im Namen der Hörer an Musikinstruktor Herr Hauptmann Richard stellen. Herr Hauptmann, was sind das für Wettbewerbsarbeiten, die bei Ihnen eingegangen sind?
Das sind Strassen- und Konzertmärsche.
Gibt es da einen wesentlichen Unterschied zwischen Strassen- und Konzertmärsche?
Jawohl. Der Strassenmarsch ist eigentlich unser Militärmarsch. Er muss rhythmisch, straff und schneidig sein und darf doch nicht zu grosse Anforderungen an den einzelnen Bläser stellen. Vom Konzertmarsch, wo gewöhnlich nur am Konzert gespielt wird, verlangen wir in musikalischer Hinsicht mehr. Er darf aber den militärischen Charakter nicht verlieren.
Haben die Komponisten gewusst, mit was für einer Besetzung unsere Militärmusiker blasen?
Allen Teilnehmern ist eine genaue Besetzungsliste zugestellt worden. Unsere Bataillonsspiele sind reine Blechmusiker. Sie haben vorschriftsmässig einen Bestand von 21 Trompeter und Schlagzeug, also grosse Trommeln und kleine Trommeln.
Wie tun Sie in der Jury so einen Marsch beurteilen?
Jedes Jurymitglied hat alle Märsche anhand der Partitur eingehend geprüft. Das Wettbewerbsreglement schreibt eine Beurteilung vor über einen musikalischen Inhalt, über einen formalen Aufbau, die Instrumentation und die Eignung als Strassen- oder Konzertmarsch.
Aber auch die Heimfront, die zu Hause gebliebenen Frauen und Kinder, tragen immer wieder und ganz wesentlich zur Moral bei.
Du, Fatima, hat im Kindergarten ein neues Lied gelernt.
Du kommst auch drin vor, Fati. Sollen wir das singen?
Liebe Gott, wir sind verwahrt in der allergrössten Gefahr. Bitte alle miteinander. Lass kein Find in Schweizer Land. Und bewahr uns auch vor Not. Gib uns Haben, Mais und Brot. Gib uns Gemüse und Äpfel genug. Füll mit frischer Milch den Krug. Schick den Vati wieder heim. Schau, wir sind so ganz.
Wir planen alle Stunden, bis wieder umkommt.
Im Durchschnitt leisteten Schweizer Soldaten während des Zweiten Weltkriegs 600 Tage Aktivdienst. Einige, vor allem Offiziere, stehen bis zu 1000 Tage im Einsatz. Bis am 8. Mai 1945 die deutsche Wehrmacht kapituliert und der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ist. 13.19 Uhr, das waren die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rendezvous gibt's in Kürze online auf drs.ch. Die laufende Aktualität laufend auf DRS 4 News. Verantwortlich für die heutige Ausgabe war Thomas Müller, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Daniel Schmidt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.